Radio 3. Lebenswelten.
Wenn mein Sohn nicht krank geworden wäre, hätte ich über so ein Thema nie nachgedacht.
Wir wollen ja immer alle, dass es den Kindern gut geht. Aber dann müssen wir auch wollen, dass es allen Kindern gut geht.
Ich zitiere jetzt das, was ich von den Kindern gehört habe, dass alles super ist. Insofern ist die soziale Einbettung toll und die Klasse profitiert davon.
Ich mag das persönlich auch nicht, wenn ich irgendwie anders behandelt werde, also ob im Positiven oder Negativen. Also ich will einfach behandelt werden wie ein ganz normaler Mensch.
Es müssen halt nur die richtigen Menschen am richtigen Ort sein, die auch bereit sind mitzudenken.
Inklusion Impossible? Brandenburgs Umgang mit behinderten Kindern. Eine Sendung von Sylvia Baecker-Lorenz.
Die Geschichte von Mika beginnt 2010 in schönster Winteridylle. Wenige Tage nach Weihnachten, kniehoher Schnee, Wunschkind. Ein Junge, niedlich, gesund, eine glückliche junge Familie wie im Bilderbuch. Monate später bemerken die Eltern, dass Mika sich nicht so bewegt, wie ein Baby es tun sollte. Der Kinderarzt veranlasst eine umfangreiche Diagnostik. Das Ergebnis liegt kurz vor Mikas erstem Geburtstag vor. Die heile Welt der Familie Resak endet 2 Tage vor Weihnachten 2011.
Der Genetiker erklärte uns das ziemlich nüchtern, gab uns eine Adresse von der Selbsthilfegruppe und Papa war völlig überfordert damit und fragte, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Naja, vielleicht schafft er das zweite Lebensjahr. Nun sind wir nach Hause gefahren und der Weg nach Hause endete mit einem Autounfall.
Ein Frontalcrash in jedweder Hinsicht und ein Tag, den Yvonne Resak in ihrem Leben nicht mehr vergessen wird. Die Familie verlässt die Praxis mit einem genetischen Gutachten auf einigen Dutzend A4-Seiten. Dazu die Adresse einer Klinik, in der sich Eltern mit ihren sterbenden Kindern auf den Abschied vorbereiten können. Die Diagnose, die der Arzt notiert hat, lautet, so nüchtern wie verhängnisvoll, G12.0. Infantile spinale Muskelatrophie, höchster Schweregrad, umgangssprachlich Muskelschwund. Die meisten Kinder erleben ihren zweiten Geburtstag nicht mehr.
Bestimmt 2 Jahre hat es gedauert, ehe wir darüber so richtig sprechen konnten. Ja, irgendwie ging eine Rennerei los von Hilfsmitteln, von kleinen Kämpfen, von einem Pflegerollstuhl über einen Aktivrollstuhl mit vielen Terminen.
Was hat sich alles immer wieder gefügt? Also ja, es waren Kämpfe. Also fing ja damals mit dem Kindergarten an. Ja, mit den Ämtern war es manchmal schwierig und wir haben gerungen. Ist es eigentlich immer, dass man nie Unterstützung erfährt. Also man muss immer dafür kämpfen, dass man von vornherein schon mal jemand kommt und sagt, ja, wir wissen, was euch bedrückt oder was euch fehlt. Daran fehlt es eigentlich immer.
Ron Klauk, Mikas Vater, an einem sommerlichen Nachmittag, viele Jahre später. Kaffee auf der Terrasse, zu Hause in Burg im Spreewald, wo alles auf Mika und seine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Mikas Einschulung galt damals als mittlere medizinische Sensation, auch wenn sich erst nach Medieninterventionen ein Hortplatz für ihn finden ließ.
Wir haben versucht, Familie immer so normal wie möglich zu leben. Also wir haben die Beeinträchtigung, die Behinderung, die Besonderheit nie in den Fokus gerückt.
Ich brauche halt nicht wirklich viel. Eigentlich nur eine Person, die mir irgendwie hilft, so mobil zu sein, wie mein Assistent oder halt irgendwelche Freunde von mir.
Mika ist mittlerweile 14 Jahre alt. An der Hüfte ist er im Rollstuhl festgeschnallt. Ein Stehtrainer simuliert zeitweise eine aufrechte Körperhaltung, um Kreislauf und Organe zu mobilisieren. Ein Stützkorsett gegen die fortschreitende Verkrümmung der Wirbelsäule, speziell angepasste Hilfsmittel für die 24/7 benötigte Unterstützung, die im Wesentlichen seine Mutter leistet.
4:30 Uhr klingelt der Wecker. Es sind so 2 Stunden, die wir morgens schon ordentlich zu tun haben. Vom Wasserhahn öffnen über das Handtuch reichen, die Zahnbürste zurechtmachen, die Haare kämmen, jeder Klogang. Das Kind zur Schule, zur Physiotherapie, zu irgendwelchen Arztterminen, irgendwelche Rezepte besorgen, Medikamente in der Apotheke bestellen, die Fahrten nach Berlin oder Dresden. Das ist für uns ganz normaler Alltag, aber irgendwie gewöhnt man sich doch an alles, oder?
Was Yvonne Resack Normalität nennt, ist ein Pensum, das auch nachts keine Pause kennt. Über allem aber steht, Mika ist am Leben und aller Pubertät zum Trotz noch immer ein freundlicher, offener, schöner Junge mit einer hohen Begabung für Mathematik. Den Eignungstest für ein MINT-Vorzeigegymnasium, das Cottbusser Max Steenbeck, besteht er mit 11 als einer der Besten und ohne, dass jemand wüsste, dass er behindert ist. Mikas Mutter formuliert es sehr lakonisch. Ihr Sohn werde nie Fußball spielen können. Da sei es nur fair, dass sein Kopf überdurchschnittlich funktioniert. Mit blöden Blicken klarzukommen, hat Mika längst gelernt. Frustrierend findet er Ignoranz.
Ich finde jetzt nicht schlimm, wenn jemand nachfragt, aber ich finde es halt so komisch, wenn so, wie soll ich sagen, wenn sich die Leute so anders verhalten oder so dumme Fragen stellen, wie ob ich sprechen kann oder so, weil meist wird halt körperliche Behinderung gleich mit geistiger Behinderung verbunden. Und wenn man im Rollstuhl sitzt, denken die meisten, ist jetzt nicht so der Schlauste. Aber ich finde, das ist auch irgendwie weniger geworden.
Nebenbei Therapien, Operationen, Klinikaufenthalte. Insbesondere eine aufwendige Gentherapie macht es möglich, dass Mika heute so lebt, wie er lebt. Dem rasanten Fortschritt von Medizin und Pharmaforschung steht der bürokratische Aufwand für praktisch jede benötigte Unterstützung im Alltag gegenüber. Die Assistenz für die Schule, die er benötigt, auf die er einen Anspruch hat, aber...
Wie kommt man denn überhaupt zu so einem Einzelfallhelfer? Also es bedeutet einen Antrag an das Sozialamt. Viele Bögen, die wir als Eltern ausfüllen. Und dann wird ja diese Teilhabe ja auch noch untergliedert. Uns betrifft es aktuell in der Teilhabe zur Bildung mit vielen, vielen Beweisen, dass es die Stunden auch notwendig sind. Teilhabe in der Freizeit können wir uns in Anführungsstrichen ja gar nicht leisten. Das bedeutet, dass wir zum Amtsgericht gehen müssen, ein Wertgutachten des Hauses einholen müssen, die Kaufverträge unserer Autos einreichen müssen, den Kilometerstand. Und es sind ja noch nicht mal die Beträge, die wir auf dem Konto haben. Es sind einfach verwertbare Gegenstände. Und das ist irgendwie ungerecht. Also diese Offenbarung für so ein kleines bisschen Selbstverständlichkeit ist schon irgendwie verletzend.
Mika mit dem Muskeltonus einer Schlenkerpuppe, seine Mutter darf das so beschreiben, die Ämter benötigen jedes einzelne Mal den Nachweis, dass er tatsächlich zu 100% schwerbehindert ist. Pflegegeld, Schwerbehindertenausweis, Teilhabe. Die Ordner mit Formularen, Belegen, Ablehnungen, Widersprüchen füllen bei der Familie ein stattliches Regal.
Es wird ja immer so weitergehen. Es hört ja nicht mit dem Kindsein auf. Na, eigentlich fängt man jedes Jahr bei Null an. Das Amt kennt uns ja auch schon über mehrere Jahre und ja, sollte eigentlich Bescheid wissen.
Genau, ist ja nicht schlecht, wenn sie gut erfahren.
Richtig, ab 28 die anderen Kommunen beraten.
Mikas Familie ist keineswegs verbittert, erschöpft, genervt, manchmal verzweifelt. Doch aus dem einsamen Kampf für ihren Sohn ist längst eine Bewegung geworden, die in Cottbus und darüber hinaus wahrgenommen wird. Wir bestimmen mit, heißt die Elterngruppe, die Yvonne Resack ins Leben gerufen hat. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit geistigen, körperlichen, psychischen Beeinträchtigungen.
Unser Motto ist ja, entscheidet nicht über uns, sondern redet mit uns. Das finde ich in vielen Bereichen ganz wichtig. Beeinträchtigungen sind grundverschieden.
Keine Selbsthilfegruppe, kein gemeinschaftliches Jammern, obgleich auch das bei Bedarf Platz findet. Die Gruppe ist inzwischen beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Cottbus. Die Inklusionseltern haben sich in der Stadt und bis ins Bildungsministerium Gehör verschafft. Überdies ist ein tragfähiges Netzwerk entstanden, das gesundheitliche, bürokratische und mentale Rückschläge der Familien auffängt. An diesem Mittwoch sind unter anderem Juliane, Detlef und Anke gekommen. So unterschiedlich ihre Geschichten, so sehr ähneln sich ihre Vorstellungen davon, was das sein sollte. Inklusion.
Wenn mein Sohn nicht krank geworden wäre, hätte ich über so ein Thema nie nachgedacht. Aber ich finde, wenn die Leute nicht drüber nachdenken, was hätten wir alle von Inklusion, ja, sondern wenn es eine Selbstverständlichkeit wird, dann ist es doch geschafft. Dann denken nämlich Architekten nicht drüber nach, ob sie alles barrierefrei bauen oder nicht. Nee, dann wird es so gemacht.
Ja, das muss man ja mal insofern mitdenken, als dass es einen selber ja auch mal betreffen kann, geh eingeschränkt zu sein und im Straßenverkehr eine Barriere zu haben, nicht die Bordsteinkante runterzukommen, weil man an Stützen läuft.
Wie krank teilweise die Gesellschaft ist, diese Reizüberflutung, dieses Viele, was so für Normalsterblichen schon viel ist.
Mit der Diagnose frühkindlicher Autismus für ihren Sohn Erik habe sich ihr Blick auf die Umwelt geschärft, sagt Juliane.
Es geht von Gerüchen, stimulative Reize, Werbung, Autoverkehr, Geruch. Du hast keinen Rückzugsort so richtig. Dann durch seine Inkontinenz nirgendwo gibt es vernünftige Toiletten, es sei denn, die sind runtergewirtschaftet.
Barrierefreie Zugänge helfen nicht nur Rollstuhlfahrern. Gepflegte öffentliche Toiletten könnten nicht nur Menschen mit Inkontinenz aus mancher Malaise retten. Inklusion etwas größer zu denken, das ist das Anliegen der Eltern, die in ihrer Gruppe mit den unterschiedlichsten Behinderungen und Einschränkungen konfrontiert sind. Ein hochbegabter Rollstuhlfahrer wie Mika, blinde und sehbehinderte Kinder, Jugendliche nach Tumorerkrankungen oder die 16-jährige Martha, die als Frühgeburt spastisch gelähmt und lerneingeschränkt ist. Nicht alle Eltern stecken die täglichen Anstrengungen so weg wie Marthas Mutter, Anke Boas.
Ich nehme die Martha ja überall mit hin, was nur geht. Ich plane meinen Urlaub rund um Martha. Und dann freue ich mich einfach, dass sie Spaß hat. Ja, ob das ein Deichkindkonzert ist oder ein Wohnmobilurlaub in Schweden mit ihr zusammen. Und das lässt mich jeden Tag aufstehen.
Eine Holztreppe muss lang sein. Langsam ist besser. Dann kann Nico hoch und länger warten.
Nico ist Mitte 20, Autist, geistig und emotional erheblich eingeschränkt. Das Schönste, das es für ihn gibt, Rolltreppe fahren.
Er fährt nach Berlin. In den Friedrichstraße gibt es eine Rolltreppe.
Nico hat seine Welt genau kartografiert. Nach vorhandenen Rolltreppen, defekten Rolltreppen, schnellen Rolltreppen, langen und langsamen Rolltreppen. So hat er nicht nur seine Heimatstadt Cottbus eingeteilt, so kennt er sich in Berlin aus und in Hamburg und überall, wo er jemals gewesen ist. Als Nico an diesem Aktionstag mit vielen Gästen seine Geschichte vorliest, ist er so aufgeregt, dass sein ganzer schlaksiger Körper geschüttelt wird. Immer wieder müssen ihn die Betreuerinnen mit ihren Händen geradezu fest tackern, damit er nichts am Tisch und Stuhl umkippt. Der Verein Machtlos e.V. will auf die Rechte behinderter Menschen aufmerksam machen. Gekommen sind die, die ohnehin mit dem Thema zu tun haben. Behindertenbeauftragte, Jugendbeauftragte, Ministerium, Eltern. Junge Erwachsene mit kognitiven Einschränkungen haben Texte geschrieben, die sie hier vortragen. Es gibt Applaus, warme Worte und Kuchen.
Das Problem ist, dass sich alles schön anhört. Ne? Wir haben 1000 Hochglanzprospekte, wo Inklusion gelobt wird. Ich kann dann die Deutsche Bahn anführen. Mobilitätsservice, ganz fantastisch.
Für Katrin Machno vom Cottbuser Verein Machtlos herrscht an diesem Aktionstag ein bisschen viel der Harmonie. Denn ihre Erfahrungen sind völlig andere.
Ich bin jetzt fast 30 Jahre in der Arbeit für Menschen mit Behinderung unterwegs. Es ist viel passiert, aber es läuft alles rasend schnell und Möglichkeiten sind theoretisch da, aber in der Praxis kommen die nicht an. Ich sicher, es ist eine kleine Gruppe, aber das sind auch Menschen, die zu unserer Gesellschaft gehören. Ja, und wenn dann Eltern uns anrufen oder auch Betroffene, dass sie beim Amt XY waren und da wurde ihnen gesagt, auch die sind nicht zuständig und warum denn jetzt schon wieder so ein Bedarf? Ja, dann füllen Sie mal hier den Stapel Zettel aus, dann wird das abgelehnt, dann geht man in Widerspruch. Viele haben ja inzwischen schon Erfahrung damit, aber irgendwann sind die auch müde. Und dann gibt es kaum Möglichkeiten, wo kann man sich entlasten, wo kriegt man dann wirklich die Hilfe, die man braucht. Ne?
Machtlos. Der Name des Vereins spielt mit den Bedeutungen zwischen machtlos, Machtlosigkeit und dem freundlichen Imperativ machtlos. Der Verein kümmert sich seit 1990 um Betreuungsangebote für psychisch Kranke und Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Katrin Machnos Idee, was Inklusion in unserer ersten Welt leisten sollte?
Dass alle das Gefühl haben, die können sich trauen, irgendwo hinzugehen und um Hilfe zu bitten. Die Grundlagen sind da, aber es ist noch nicht in der Praxis angekommen, dass Menschen einfach hingehen können, ich habe eine Behinderung, ich habe ein Problem, ich brauche Unterstützung da und da. Die wissen schon genau, wo sie das brauchen. Aber das wird immer, oh ja, wir gucken mal, Zettel, 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 dann brauchen wir das noch, da brauchen wir noch ein Gutachten. Also die machen sich auch ständig nackig, die müssen ständig Gutachten erbringen, ob die Hilfe angebracht ist.
dass alle sich trauen können, um Hilfe zu bitten. Als allererstes wahrscheinlich beim zuständigen Sozialamt. So hatten die Starkes sich das damals vorgestellt. Damals, nach dem Tag X, der ihr Leben verändert hat. Der Tag, an dem bei ihrem 7-jährigen Sohn Fabian ein Hirntumor festgestellt wurde.
Ich hatte mehrere Wutausfälle und dann war ein Tag, da hatte ich eine rechtzeitige Lähmung. Dann ging es ins Krankenhaus und dann wurde der Tumor halt entdeckt und dann schnell als möglich auch rausoperiert.
Fabian ist heute 18.
Ich habe noch mit der Epilepsie noch ein bisschen zu tun. Muss täglich Medikamente nehmen. Aber sonst ist wieder alles gut. Mein Gehverhalten durch die rechtzeitige Lähmung konzentrieren ist auch so eine Sache, die, wenn ich überanstrengt bin, fällt mein Konzentrationsspiegel richtig weit runter. Und dann merkt man mir das auch an und sieht mir das auch an, dass ich nicht mehr kann.
453 Tage Erhaltungstherapie. Medizinersprech für Bestrahlung und Chemo nach der Operation. Fabian überlebt. Dennoch ist nun nichts mehr wie zuvor. Bestrahlungen und Chemo haben das Wachstum gehemmt. Unter seinem Basecap sind wenige dünne Haarbüschel verblieben. Das Gehen fällt ihm schwer. Auch im Leben seiner Eltern, Juliane und Detlef, ist nichts mehr wie zuvor. Sie müssen sich seitdem um Dinge kümmern, an die sie niemals gedacht hätten. Einen Schwerbehindertenausweis, den Integrationshelfer, der Fabian in der Schule unterstützt.
Das ist ein wahnsinnsbürokratischer Wust, der da hinten dran steht, in dem man immer wieder reingeworfen wird, weil natürlich logischerweise immer irgendwie versucht wird, die Leistungen zu kürzen oder einzuschränken.
Das Sozialamt verlangt regelmäßig Nachweise über Fabians Gesundheitszustand.
Und dass wir jedes Mal Gutachten beisteuern müssen von Ärzten, die das nachvollziehbar machen, man versteht es nicht. Dass diese Situation, die sich nicht verändern wird, ist so klar. Und wir kriegen ablehnende Bescheide.
Die Starkes nehmen beim Sozialdezernat Akteneinsicht. Und was dort steht, ist ein harter Schlag. Sie werden bezichtigt, Fabians Beeinträchtigungen gezielt zu übertreiben, um sich Leistungen zu erschleichen.
Dass wir dann eigentlich beide da saßen und geflasht waren und gesagt haben, das kann einfach nicht sein, dass man uns hier unterstellt, Fabian ist gesund, mehr oder weniger, der braucht das nicht.
Schließlich entscheidet das Sozialgericht im Eilverfahren zu ihren Gunsten. Der Integrationshelfer bleibt an Fabians Seite.
Ich mache mir da keine Gedanken mehr. Also meine Eltern haben so viel Kraft, dass sie das hinkriegen. Und meine Eltern regeln das schon.
Fabians Vater, Detlef Starke, formuliert es schärfer. Seit Fabians Hirntumor seien sie permanent im Kampfmodus. Im Kampf gegen das Sozialamt, gegen Bürokratie, die die Eltern nicht als Hilfe, sondern als Schikane empfinden. Nach vielen Anfragen ist eben dieses so viel gescholtene Sozialamt Spree-Neiße, wo die Familien von Fabian und von Mika leben, endlich bereit, ein Interview zu geben. Fachbereichsleiter Thorsten Winter kennt alle betroffenen Familien und die Gesetze, an denen sich seine Mitarbeiterinnen zu orientieren haben. Das Bundesteilhabegesetz, die Richtlinien des Landes, das Sozialgesetzbuch 9, das Sozialgesetzbuch 11 und viele mehr.
Aus meiner Sicht vielleicht nicht immer aus Sicht des Einzelnen, aber wir suchen hier nach Lösungen. Und wenn wir gemeinsam die Lösung suchen, mit Eltern, was nicht immer einfach ist, dann nehme ich mich selber nicht aus. Eltern sind ganz besondere Objekte. Die sind auch nicht immer objektiv. Das ist aber auch ihr gutes Recht. Es geht um ihre Kinder.
Er räumt ein, dass Fronten sich dabei in manchen Fällen verhärtet haben. Und dass nicht jede Idee aus seinem Haus brillant sei. Ein Beispiel. Als sich für Mika Resak für die Zeit außerhalb des Unterrichts keine geeignete Betreuung finden lässt, schlägt man der Familie vor, ihn im Kinderhospiz unterzubringen. Für die Eltern ein Faustschlag, für die Behörde ein Fall nicht gelungener Kommunikation.
Manchmal verhärtet sich's, auch das ist leider. Und man hat so das Gefühl, egal was wir denn schreiben, es ist sowieso verkehrt.
Thorsten Winter weiß, dass sich manche Eltern vom Sozialamt nicht unterstützt, sondern gegängelt fühlen.
Was wir eigentlich wissen wollen, ist, wie entwickelt sich das Kind? Also dieser positive Blick nach vorne, sich mal festzustellen, was klappt alles nicht, was ist alles negativ? Und das ist sicherlich nicht immer einfach übereinander zu legen aus Sicht der Eltern und aus Sicht meiner Mitarbeiter, die das bearbeiten, dass man aber trotzdem versucht, Ressourcen zu finden und wir nicht den Status quo halten oder uns zurückentwickeln. Und das ist nicht als Schikane zu sehen, sondern ressourcenorientiert. Wir wollen auch das Kind dahin führen, du kannst das und du schaffst das.
Deutlicher Widerspruch von der Vorsitzenden des Cottbuser Behindertenbeirats, Gudrun Obst. Trifft das Sozialamt Spreneiße seine Entscheidungen wirklich im Sinne des Kindeswohls?
Die Verfahrensweise ist so und die ist auch rechtlich so abgesichert. Aber wir fragen ganz deutlich, ist es angemessen? Es ist einfach Diskriminierung und Teilhabe ist das nicht. Teilhabe ist anders.
Denn, so Gudrun Obst, die Sozialämter haben durchaus Spielräume. Spielräume, die für die Betroffenen den Unterschied bedeuten können zwischen Lebensqualität, im Wortsinne Teilhabe, oder abgehängt sein. Das Amt kann zweimal jährlich Berge von Unterlagen abfordern. Es könnte aber auch einfach der Empfehlung des behandelnden Arztes folgen. Deutschland gehört weltweit zu den Schlusslichtern bei der Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention, die vorsieht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, immerhin ist das jeder zehnte Deutsche, gleichberechtigt am ganz normalen Leben teilhaben können.
Bei Kindern ist das immer noch so eine besondere Sache, weil man denkt, für die müssen wir doch gute Bedingungen schaffen. Für die müssen wir doch sorgen, weil sie es alleine noch nicht können. Wir wollen ja immer alle, dass es den Kindern gut geht. So, aber dann müssen wir auch wollen, dass es allen Kindern gut geht.
Für Gudrun Obst war die Teilhabe behinderter Menschen schon Alltag, als von Inklusion noch gar keine Rede war. Sie arbeitet seit 1975 mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Sie hat über Jahrzehnte eine Förderschule geleitet. Ihr Resümee: Um die Gleichberechtigung behinderter Kinder ist es in Brandenburg anno 2025 schlechter bestellt als je zuvor.
Für mich ist das ein Ziel. Und auf dem Weg zu diesem Ziel sind wir aus meiner Sicht einen Schritt zurückgegangen. Wir haben nicht genug Lehre und nicht genug Geld für das, was ansonsten noch gebraucht wird. Unterstützendes Personal, dann die Ausstattung der Schulen mit Rampen, Fahrstühlen, sodass eben auch jeder, der möchte, die Schulen besuchen kann.
Zur Gemeinschaft gehören eben alle. Und es ist nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen, die Eltern brauchen nicht nur das Gefühl, sondern sie müssen erleben, dass alle es ernst meinen. Dass es nicht komplizierter sein muss, sondern dass alle die Hand ausstrecken und sagen, lasst uns das gemeinsam lösen.
In diesem Sinne geht Cottbus schon seit 2 Jahren einen eigenen Weg. Als Eltern an den damals neu gewählten Oberbürgermeister Tobias Schick, SPD, herantreten, weil es für ihre behinderten Kinder keine Betreuungsangebote gibt, reagiert er umgehend. Grund der Missstände sind nicht geklärte Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen. Schick setzt einen Krisenstab ein, der sich um Lösungen kümmert, und zwar unabhängig davon, ob die Stadt Cottbus überhaupt in der Pflicht ist.
Am Ende müssen alle, die wir gewählt sind, dürfen wir vor allem nicht Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen in der Politik und damit im Verwaltungshandeln kosten meistens Geld. Und dann gibt es immer wieder den Klassiker, wer finanziert was? Und stellt sich die Frage, bin ich überhaupt zuständig, bin ich es nicht? Und dann geht dieses Geschiebe los. Und das funktioniert nicht mehr. Das gefährdet dann Tatsache die Demokratie, weil genau das die Menschen erwarten. Einigt euch, kommt zu Potte.
Mag klingen wie Politikerfloskeln. Tatsächlich aber hat Schick in Cottbus maßgeblich das Klima für Inklusionsthemen verändert. Behindertenvertreter und Eltern finden Gehör in Gremien, im Jugendhilfeausschuss. Ab 2026 sollen sogenannte Verfahrenslotsen in Cottbus die Familien durch das Dickicht an Bürokratie, Zuständigkeiten und Verwaltungsvorschriften leiten. Die Vorbereitung erfolgt im ständigen Austausch mit der Elterninitiative, so der Oberbürgermeister.
Ich habe Hochachtung vor den Eltern, die sich zusätzlich zu all dem, was sie sowieso schon leisten, auch sagen, es geht nicht nur um mein Kind, es soll in Zukunft geregelt sein. Hört nicht nur hin, schaut genau hin und lasst uns Teil der Lösung sein. Ich kann nur sagen, toll, dass es diese Initiative gibt und bitte weitermachen.
Inklusion als Grundhaltung. Das ist die Idee der Elterninitiative Wir bestimmen mit, die sich um Mikas Mutter Yvonne Resack gegründet hat. Eine Grundhaltung, die sich gar nicht so sehr um Rollstuhlrampen und Breitschrift dreht. Denn, so sagen es die Eltern, überall da, wo es gerade nicht um Verwaltungsvorschriften geht, sondern um Zwischenmenschliches, da laufe Inklusion außerordentlich gut. Detlef Starke.
Die Schule zum Beispiel hat uns von Anfang an unterstützt. Die haben damals, als es um den Schulwechsel zur Oberschule ging, haben die mir bei einer Lehrerkonferenz 1,5 Stunden Zeit gegeben, um über Fabi zu berichten. Und die haben mir 1,5 Stunden lang zugehört, die haben Fragen gestellt dazu. Der Großteil der Lehrer hat ihm die 4 Jahre Schule so leicht wie möglich gemacht. Oder sein Karateclub. Als er damals nicht laufen konnte, da habe ich ihn die Treppe hochgetragen in den Trainingsraum. Und sein Karatelehrer hat sich extra Übungen für ihn ausgedacht, die er machen konnte, nur mit den Armen. Oder in seinem Theaterclub. Die nehmen ihn so, wie er ist und integrieren ihn so, wie er kann. Und das ist für mich gelebte Integration.
Das Cottbuser Max-Steenbeck-Gymnasium hat mit Mikas Familie gemeinsam Neuland betreten. Weder die Toiletten noch die Forschungslabore waren auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgerichtet. Es wurde umgebaut, neu gedacht, nicht selten improvisiert. Knapp 2 Jahre später, stellt Mikas Mutter Yvonne fest, hat sich auch im Verhalten der damals so unbeholfenen Mitschüler viel verändert.
Das sind Kinder, die mir plötzlich die Türen aufhalten, wenn ich mit dem Mika in die Schule komme. Das sind Kinder, die mir selbstverständlich den Ranzen abnehmen. Das sind Kinder, die Mika am Nachmittag, wenn er dort alleine sitzt, schon mal die Jacke anziehen und ihm eine Trinkflasche auf den Tisch stellen. Die haben sich entwickelt und ich wünsche mir, dass das die späteren Architekten mitdenken.
Dass die das später mitdenken, wenn sie Architekten sind, Stadtplaner, Ärzte, Sozialdezernenten, weil sie früh einen souveränen Umgang mit behinderten Menschen geübt haben. Nicht weniger positiv die Einschätzung des Direktors, der Schulleiter des Max-Steenbeck-Gymnasiums, Matthias König.
Ich freue mich, aus der Klasse zu hören, dass Mika tatsächlich so ein sozialer Ankerpunkt ist in der Klasse. Also die Klasse profitiert davon. Also Mika kann zum Beispiel dadurch, dass er ja motorisch eingeschränkt ist, super erklären und super dirigieren. Also wenn die Kinder etwas machen sollen, dann sind sie seine Hände. Sie ziehen mit ihm rüber zur Mensa, zum Mittagessen. Und also wie gesagt, wirklich ein sozialer Ankerpunkt, so sagen das auch die Lehrkräfte. Das klingt jetzt alles so einfach und so, aber natürlich braucht er den Integrationshelfer, weil nicht alles können die Kinder machen, was Mika an Bedarfen hat. Und natürlich hapert es dann manchmal so an Details, also zum Beispiel mal an die Tafel kommen oder so, ist gerade bei den Tafeln, wo ein fester Lehrertisch davor steht, nicht möglich. Eine Mitschülerin hat es auch so niedlich ausgedrückt, es dauert manchmal eine ganze Weile, bis sie ihn eingeparkt haben. Ja. Die Einbettung in der Klasse, die tut allen gut und wie gesagt, Mika, so habe ich den Eindruck, ist glücklich bei uns.
Inklusion, das Menschenrecht. Inklusion, so kompliziert, so teuer, so aufwendig, so unumgänglich. Inklusion, so sagen es die Mütter, die funktionieren kann, wenn sie denn gewollt ist.
Es könnte ganz einfach sein, wenn es denn selbstverständlich wäre. Und es müssen halt nur die richtigen Menschen am richtigen Ort sein, die auch bereit sind, das mitzudenken.
Erstens bringt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sieht blöd aus. Und was soll man machen? Ich meine, ich versuche das Kind so weit in die Selbstständigkeit zu fördern, so wie jede Mutter ihr Kind irgendwo fördern kann. Nur bei ihm muss ich vielleicht stärkt hinterher sein, in der Hoffnung, das fruchtet irgendwann. Und ich muss ja auch klar sagen, wir sind irgendwann von dieser Erde verschwunden und unsere Kinder bleiben übrig.
Inklusion Impossible? Brandenburgs Umgang mit behinderten Kindern. Sie hörten eine Sendung von Sylvia Baker-Lorenz. Es sprach die Autorin. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.